Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen. Wie neutral muss oder darf ein Staat sein? Das Deutsche Historische Institut Paris hat in diesen Tagen französische und deutsche Wissenschaftler zu einer Veranstaltung eingeladen. Das Thema Laizität und Pluralismus. Und mit David Stern gegen Corona-Auflagen. Das Tragen unter anderem von gelben Judensternen bei Anti-Corona-Protesten stößt in der Politik wie auch bei den Antisemitismus-Experten auf Kritik. Die Säkularisierung ist vielerorts in Europa weit vorangeschritten, so wie in Frankreich und in Deutschland auch. Die Trennung von Staat und Kirche spielt in den westlichen Demokratien eine wichtige Rolle, wobei der Begriff Laizismus in Deutschland nicht gleichzusetzen ist mit der Laizität in Frankreich. Die Lesarten sind unterschiedlich, wie auch die Umsetzung. In diesen Tagen fand dazu in der französischen Hauptstadt eine Tagung statt. Deutsche und französische Wissenschaftler diskutierten über Laizität und Pluralismus. Eingeladen hatte das Deutsche Historische Institut Paris. Mehr dazu von Susanne Krause.
In Frankreich hat sich der Islam als zweitwichtigste Religion nach dem Katholizismus etabliert. Laut Schätzungen stellen die Muslime, praktizierend oder nicht, rund 8% der Gesamtbevölkerung. In Deutschland liegt der Anteil bei ungefähr 6,5%. Steht der Islam auf Platz 3 nach Katholizismus und Protestantismus. Hinzu kommen weitere kleine Religionsgemeinschaften. Eine Herausforderung für die beiden traditionell christlichen Länder. Dass jedes seine Art hat, damit umzugehen, entspringt der jeweiligen nationalen Geschichte, wie bei der Pariser Tagung herausgestellt wurde. Daran nahm auch Jean Bobereau teil. Der Religionssoziologe gilt als renommiertester Experte der französischen Laizität. Der Pluralität in Frankreich zu eigen ist ein monolithischer Aspekt, der unserer Geschichte entspringt, unter anderem der Widerrufung des Edikts von Nantes. Um die Kriege zwischen Katholiken und Protestanten zu beenden, wurde letzteren von Heinrich IV. 1598 per Erlass von Nantes Toleranz geboten. 1685 aber verbot Ludwig XIV. Jegliches Praktizieren des protestantischen Kults. Wenn man hierzulande von der Kirche spricht, weiß jeder, dass die katholische Kirche gemeint ist. Frankreich tut sich schwer, den Pluralismusgedanken zu integrieren. Zudem wirkt der Islam fremd, auch wenn er hierzulande schon zu Kolonialzeiten präsent war. Aber heute erscheint er wie ein Störenfried betreffs der langen Geschichte der Beziehungen zwischen Religionsgemeinschaften und Staat. Denn da handelt es sich um die Geschichte der Beziehungen zwischen einer Kirche und dem Staat. Anders in Deutschland, so Bobereau. Da habe sich der Staat seit jeher mit zwei Kirchen, der katholischen und der evangelischen, auseinandergesetzt. Zwar erscheint der Islam im Kontext des traditionellen christlichen Pluralismus auch dort heterogen. Dennoch ist man in Deutschland pluralistische Verhältnisse wohl mehr gewohnt als bei uns. In beiden Ländern, wie vielerorts in Europa, praktiziert die muslimische Bevölkerung ihre Religion heute offener. Das sorgt für Spannungen in der Gesellschaft. Ein Thema, zu dem die franco-türkische Soziologin Nilüfer Göhle seit langem arbeitet. Vor 10 Jahren hat man in Bezug auf die muslimische Bevölkerung in Europa eher von Multikulturalität gesprochen. Nun ist die Rede von Laizität. Ich weiß nicht, ob das für unsere Demokratien, unsere Gesellschaften eher gut ist oder nicht. Tatsache ist, die Zeit, als der multikulturelle Ansatz als Denkrahmen diente, um über die religiöse und kulturelle Verschiedenheit gewisser Bevölkerungsgruppen nachzudenken, ist vorbei. Wir sind in eine Phase eingetreten, in der die europäischen Gesellschaften, darunter Frankreich und Deutschland, eher von der Idee umgetrieben werden, dass man die nationalen Werte über die der Migranten stellen müsse, weil die als Bedrohung für das Zusammenleben empfunden werden. Frankreich ebenso wie Deutschland verfügt über Rechtssysteme, die den Staat zur religiösen Neutralität verpflichten. Wobei, in der Bundesrepublik gelten die Kirchen als öffentliche Einrichtungen, mit denen der Staat kooperiert, im Gegensatz zu Frankreich. Beidseits des Rheins sorgen gewisse Praktiken des Islam für teils heftige Kontroversen. Die Themen sind oft dieselben, inhaltlich aber gehen die Debatten vom einen zum anderen Land oft weit auseinander, erklärt Thomas Hochmann, Professor für öffentliches Recht an der Universität von Nanterre.
Si je prends l'exemple d'une institutrice qui porte le foulard islamique,
ein Beispiel, eine muslimische Lehrerin mit Kopftuch. Das geht in Frankreich gar nicht. Denn hier repräsentiert eine Lehrerin als Beamtin den Staat und agiert in dessen Namen. Also gilt auch für sie das Laizitätsprinzip. Niemand im Beamtenstand hat das Recht, seine religiösen Überzeugungen zur Schau zu stellen. In Deutschland hingegen gibt es mehrere Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die besagen, eine Lehrerin repräsentiert nicht den Staat. Sie kann im Unterricht ein Kopftuch tragen. Dies sei ihre individuelle Entscheidung, die dem Staat nicht angelastet werden kann. Eine solche Toleranz ist dem Pariser Bildungsminister fremd. Er hat schon mehrmals angedroht, verschleierten Müttern zu untersagen, Schulausflüge zu begleiten. Thomas Hochmann.
L'évolution en France consiste clairement à imposer de plus en plus largement.
Hierzulande geht die Entwicklung ganz klar dahin, das Gebot der religiösen Neutralität über den Beamtenstand hinweg auszudehnen. Das Gesetz vom letzten Sommer zur Verstärkung der republikanischen Werte verpflichtet nun auch Mitarbeiter von Privatfirmen, die für den öffentlichen Dienst arbeiten, zur Einhaltung unbedingter religiöser Neutralität. Regelmäßig verlangen manche Politiker, das Kopftuch komplett aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Das aber würde die Religionsfreiheit von Privatpersonen einschränken. Fast zeitgleich hat der Bundestag in Berlin ein Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbilds von Beamtinnen und Beamten verabschiedet. Das gesteht unter anderem Beamtinnen das Recht zu, Kopftuch zu tragen, außer das Erscheinungsbild sei objektiv geeignet, das Vertrauen in die neutrale Amtsführung der Beamtin zu beeinträchtigen. Somit steht in Deutschland also das Individuum weit mehr im Zentrum als in Frankreich. Hochmann nennt ein weiteres Paradebeispiel, den Burkini. In Frankreich versuchten Bürgermeister mehrfach, den muslimischen Ganzkörperbadeanzug am Strand zu verbieten. Er störe die öffentliche Ordnung. Die Erlasse wurden regelmäßig vom Gericht annulliert. Während in der Bundesrepublik Schulbehörden auf Einführung des Burkini klagten, damit muslimische Mädchen am Schwimmkurs teilnehmen können.
Il me semble qu'en Allemagne, on envisage plus facilement des compromis.
Mir scheint, dass man in Deutschland eher den Kompromiss ins Auge fasst. Bei uns hingegen würde ein solches Vorgehen als kompromittierend bezeichnet, von Seiten mancher Politiker und auch gewisser Teile der Bevölkerung. Solche Themen können in beiden Ländern leicht zum politischen Instrument werden. Öfter der Fall ist dies wohl hierzulande. Denn die islamistischen Attentate der letzten Jahre haben die Stimmung in Frankreich immer mehr umschlagen lassen. Die Verfechter einer liberalen, inklusiven Laizität verlieren an Boden, gesteht Historikerin Valentine Zubert bei der Pariser Tagung ein. Mit Kolleginnen und Kollegen, allesamt Mitglieder des Bündnisses Vigie de la Laïcité, plädiert Zubert dafür, den Buchstaben des Gesetzes von 1905 zur strikten Trennung von Kirche und Staat treu zu bleiben und keine neuen Gesetze zu erlassen.
Derzeit
wird die Frage, ob der Islam mit den Werten der Republik kompatibel sei, hochgespielt. So sehr, dass sich ein System entwickelt, das einen Gutteil unserer Bevölkerung auszuschließen droht. Doch Streitigkeiten zur Auslegung der jeweils nationalen Religionsfreiheit werden zunehmend auf europäischer Ebene ausgefochten. Ob beim Menschengerichtshof in Straßburg oder beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, was das Arbeitsrecht anbelangt. Das sei, so Thomas Meissen, Leiter des Deutschen Historischen Instituts in Paris und Initiator der Tagung, eine wichtige Erkenntnis der binationalen Veranstaltung.
Und damit stellt sich natürlich auch die Frage, wie weit hier dann auch so identitätsstiftende Fragen dem Zugriff des souveränen Parlaments oder der souveränen Entscheidung von Franzosen oder Deutschen entzogen werden und einem Richtergremium übergeben werden. Inwieweit hier gleichsam Fachexperten, die aber nicht demokratisch legitimiert sind, Entscheidungen eigentlich von nationalen Parlamenten sogar übertrumpfen können. Ich glaube, das ist eine durchaus offene Entwicklung.
Laizität und Pluralismus, ein deutsch-französischer Vergleich. Aus Paris berichtete Susanne Krause. In dem aktuellen Amnesty-Bericht zu Israel hat die Menschenrechtsorganisation dem jüdischen Staat im Umgang mit den arabischen Palästinensern Apartheid vorgeworfen. Das rief Widerspruch hervor, so befand Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der Bericht könne dazu beitragen, den israelbezogenen Antisemitismus zu verstärken. In Deutschland sehen sich inzwischen viele Jüdinnen und Juden mit weit verbreiteten Vorurteilen konfrontiert. Nach ihrer Ansicht haben Anfeindungen und Übergriffe gegen jüdische Menschen zugenommen. Vor allem im Netz geht es brutal zu, Hass und Hetze werden gegen sie verbreitet. Nach Beobachtung der Experten nimmt der Antisemitismus immer mehr verschiedene Formen an, besonders seit dem Ausbruch der Pandemie und den bundesweiten Protesten gegen die Corona-Politik. Igal Lavidan sprach darüber mit dem Antisemitismusbeauftragten Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und Michael Blume.
Die Corona-Pandemie führt zu neuen Formen des Antisemitismus. So tragen Impfgegner Corona-Masken mit gelben Judensternen und der Aufschrift Ungeimpft. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ist die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen.
Es ist eine Verharmlosung des Holocaust, eindeutig, was die da machen auf der Demo.
Die Leugnung des Holocaust ist in Deutschland verboten. Bestraft wird, wer den Völkermord öffentlich billigt, leugnet oder verharmlost. Zuständig für dieses Gesetz, das die Meinungsfreiheit einschränkt, um die Würde der Opfer und ihrer Angehörigen zu bewahren, war Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Die frühere Bundesjustizministerin ist überzeugt, dass sich die Verharmlosung der Shoah durch Impfgegner auch ohne eine Gesetzesverschärfung bestrafen lässt.
Ich glaube, das ist jetzt wirklich eine besondere Regelung und nur in diesem Kontext hat die auch verfassungsrechtlichen Bestand. Wir haben ja den Volksverhetzungsparagrafen, das ist ja auch Leugnen Holocaust, ein Absatz. Die Gerichte müssen jeden einzelnen Sachverhalt bewerten, aber diese Mitläufer dabei, den Demos, da bin ich der Meinung, mit denen muss man sich gesellschaftspolitisch auseinandersetzen.
Als Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger Ende 2018 vom Nordrhein-Westfälischen Landtag gefragt wurde, ob sie die erste Antisemitismusbeauftragte werden wolle, stimmte sie zu. Wie stand die AfD zu diesem Amt?
Die hat im Landtag für die Antisemitismusbeauftragte gestimmt und nachher bei meiner Person hat der Landtag nicht mehr abgestimmt. Aber ich glaube, die hätten zugestimmt. Ich habe allen Fraktionen im Landtag in Nordrhein-Westfalen nach meiner Ernennung das Angebot gemacht, zu Ihnen zu kommen, mit Ihnen zu sprechen. Und dann bin ich auch von der AfD eingeladen worden. Das waren die Ersten, waren ganz schnell dabei. Und da bin ich natürlich hingegangen. Ich verweigere mich nicht im Diskurs.
Der Religionswissenschaftler Michael Blume ist seit März 2018 der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte. Bei der Abstimmung über seine Nominierung enthielt sich die AfD-Fraktion.
Es ist so, dass ich deutlich innerhalb der AfD zwei Flügel wahrnehme. Die einen sagen, wir sind pro Israel und nur gegen Muslime. Und die anderen finden, dass es gar keinen Kampf gegen Antisemitismus bräuchte. Deswegen glaube ich auch, dass die Enthaltung ein Kompromiss war.
Wenn ihn ein AfD-Politiker anspreche, würde er mit ihm reden?
Nicht öffentlich.
Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger setzte zwei Schwerpunkte für ihre Arbeit, Präventions- und Erinnerungsarbeit. Sie bemüht sich auch, muslimische Migranten für das Thema Judenhass zu sensibilisieren.
Das ist ein wirklich schwieriger Bereich, weil die kommen natürlich nicht, wenn ich irgendwas anbiete. Und deshalb bin ich jetzt dazu übergegangen, mich mit eigentlich allen muslimischen Verbänden in Nordrhein-Westfalen mit ihren Repräsentanten zu treffen. Das habe ich im letzten Jahr gemacht und habe jetzt bilaterale Kontakte zu einzelnen Verbänden, wo wir so Projekte entwickeln, dass zusammen mit diesen Verbänden Workshop oder Begegnungen oder andere interessante Gespräche oder Anlässe nehmen, damit man sich trifft und über dieses Thema sprechen kann. Wir wollen aber die Begegnung zwischen jungen Muslimen und Jüdinnen und Juden natürlich haben am Ende.
Michael Blume wurde auch aufgrund seiner guten Beziehungen zu muslimischen Gemeinden und Verbänden nominiert.
Vorgeschlagen hatten mich die jüdischen Landesgemeinden Baden und Württemberg. Und das ist hier immer eine Sensation, wenn sich Baden und Württemberg einig sind, ohne mich vorher zu fragen übrigens. Und sie haben gesagt, ja Michael, du hast Jesidinnen aus dem Irak gerettet und du kennst unsere jüdischen Gemeinden sehr gut. Also es war von vornherein so die Bitte, auch in die Milieus reinzuwirken, die jetzt zum Beispiel Migrationsgeschichte haben.
Den multireligiösen Dialog pflegt Michael Blume auch privat. Der 45-Jährige ist mit einer muslimischen Frau türkischer Herkunft verheiratet.
Viele Menschen finden das sehr gut und sie sagen, das ist ein Zeichen, dass man tatsächlich in Frieden zusammenleben kann. Es gibt aber auch Leute, die reagieren da mit Hass drauf, übrigens quer durch die Religion. Also ich habe dann auch rechtsextreme Menschen in den jüdischen Gemeinden, die sagen, wenn er mit einer Muslimin verheiratet ist, dann kann das kein echter Verbündeter sein. Wir haben unsere Kinder dann segnen lassen, christlich und muslimisch. Da waren dann auch unsere jüdischen Freundinnen und Freunde dabei.
Michael Blume gründete in Stuttgart die christlich-muslimische Gesellschaft, organisierte das erste Abrahamfest der drei monotheistischen Religionen und beriet die Landesregierung zu Fragen des interreligiösen Dialogs. Dieser Dialog ist oft unerwünscht. So warf ihm die jüdische Aktivistin Malka Goldstein-Wolf vor, dass er bei der Organisation Jung Muslimisch Aktiv, kurz Juma, die sie in die Nähe der radikalen Muslimbrüder rückte, einen Vortrag hielt.
Juma ist eine Initiative auch mit jüngeren Musliminnen und Muslimen, finanziert übrigens von der Robert-Bosch-Stiftung auch, wo ich selbstverständlich auch hingehe, um gegen Antisemitismus zu arbeiten. Nicht, weil es dort keine Probleme gäbe, sondern weil es jemand ansprechen muss. Das sehe ich als meine Aufgabe. Wenn ich nur noch zu denjenigen gehe, die von vornherein sagen, Judentum ist super, dann brauche ich den Job nicht machen. Wo ich die Grenze ziehe, ist, wenn der Verfassungsschutz beobachtet, dann will ich Gruppen nicht aufwerten.
Trotz dieser Vorsicht wurde Michael Blume zum Jahresende vom Simon Wiesenthal Center in Los Angeles als einer der schlimmsten Antisemiten eingestuft. Rückendeckung erhielt er jedoch zum Beispiel von der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg und dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Michael Blume ist bewusst, dass er im Kampf gegen Judenhass auf möglichst viele Mitstreiter angewiesen ist.
Ich bin da natürlich in der Situation, dass ich zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer brauche, die das Thema von sich aus angreifen. Ich brauche Autorinnen und Autoren, die in Schulen gehen. Und das ist völlig unmöglich zu sagen, das macht jetzt einer alleine und dann bespielt er 4000 Schulen. Und da haben wir jetzt noch gar nicht Polizeistationen, Ministerien, Stadtverwaltungen, Gerichte. Es sind schon Verbündete da, aber es könnten noch mehr werden.
Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ist besonders stolz auf Fortschritte im Schulbereich. Schulbücher in NRW werden überarbeitet zur Darstellung des Judentums und gegen Judenhass. Neue Instrumente für Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern werden entwickelt und in Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum werden Unterrichtsmaterialien zum Antisemitismus in der Schule erstellt. Sie versucht auch, die Verfolgung antisemitischer Straftaten effizienter zu machen.
Ich bin eine eindeutige Befürworterin, dass man bei den Generalstaatsanwaltschaften Antisemitismusbeauftragte hat. Das können dort Staatsanwälte sein. Also das ist jetzt nicht eine neue Stelle, die man schafft, die aber sich dann konzentriert mit den Verfahren wegen Antisemitismus befassen.
Die Erinnerungsarbeit liegt Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger am Herzen. Im neuen Buch »Ich tue es für euch« unterhält sie sich mit der 100-jährigen Shoah-Überlebenden Margot Friedländer. Darin erfährt man, dass Großvater Leuthäuser als Landrat in den sofortigen Ruhestand versetzt wurde, weil er sich geweigert hatte, 1933 in die NSDAP einzutreten.
Und dann habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, was macht man, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt. Und das ist das Projekt Zweitzeugen. Da werden Schülerinnen und Schüler ausgebildet, sich mit Zeitzeugen zu befassen, am besten natürlich mit ihnen auch Gespräche zu führen, Videos zu machen. Also darüber einen Zugang zu dem Thema zu finden und gleichzeitig was zum Erhalt dessen, was Zeitzeugen uns zu sagen haben, beizutragen.
Die Antisemitismusbeauftragten versuchen, die steigende Zahl antisemitischer Straftaten zu reduzieren. Ihre Bemühungen wurden aber im vergangenen Frühjahr aufgrund der Eskalation zwischen Israel und den Palästinensern beeinträchtigt.
Mit den Ereignissen Mai, da kann ich nun gar nichts machen, da kann ich noch so viel Prävention machen, wenn wieder aus Nahost dann durch den Raketenbeschuss der Hamas und dann der Reaktion, dass sich so entwickelt, dann haben wir hier natürlich mit einmal in Nordrhein-Westfalen einen Anstieg, da haben wir 40 bis 60 Delikte. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir in Nordrhein-Westfalen insgesamt für das Jahr 2021 keinen eklatanten Zuwachs an antisemitischen Vorfällen.
Auch wenn die Gewalt in Israel und Palästina nur von kurzer Dauer war, werde die Zahl der Delikte in NRW bald wohl steigen, weil Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger so akribisch solche Vorfälle registrieren lässt.
Ich bin der Meinung, wir haben ein hohes Dunkelfeld. Und deshalb bin ich froh, dass auf meine Initiative hin eine Meldestelle eingerichtet worden ist in Nordrhein-Westfalen noch Ende letzten Jahres, die eben einen ganz niedrigschwelligen Zugang ermöglicht, um mit Vorfällen, egal ob strafrechtlich bedeutsam oder nicht, dass Betroffene sich hinwenden können.
Mit dem Ausbruch der Pandemie hat der Antisemitismus in Deutschland zugenommen. Sie hörten dazu einen Beitrag von Igal Avidan. Das war's für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Marktplatz und der Kollegin Sandra Pfister. Das Thema: Alltagsflucht mit Rückfahrschein, wie ein Sabbatjahr gelingt.